Lassen Sie uns mal über Autos reden, denn auch die können ein Politikum sein, wenn etwa Mercedes heute seine neue S-Klasse vorstellt.
The S-Class is the icon of our brand. All that it delivers on a technical level is incredibly impressive.
Die S-Klasse ist die Mercedes-Ikone. Alles, was sie an technischen Raffinessen bietet, ist unglaublich beeindruckend, sagt Ola Källenius, Vorstandschef der Daimler AG. Der Mann denkt grün. Die neue Autofabrik für die S-Klasse ist bereits CO2-neutral. Und trotzdem rät eine Hamburger Professorin dazu, diesen Wagen nicht zu kaufen. Gerade wohlhabendere Konsumenten hätten eine Verantwortung zum Verzicht, sagt Anita Engels, Professorin für Umweltsoziologie an der Uni Hamburg. Frau Engels, wie meinen Sie das?
Ja, in dieser Zuspitzung meine ich das tatsächlich so, wenn die Frage darauf hinausläuft, haben Wohlhabende jetzt eine Verantwortung, entweder besonders viel teure, umweltfreundliche Produkte zu kaufen oder sie eben nicht zu kaufen, muss man sagen. Eigentlich besteht der richtig gute Beitrag darin, das nicht zu kaufen.
Warum?
Nicht so viel zu konsumieren. Das bezieht sich überhaupt nicht auf den Typus des Autos, auf die S-Klasse und so weiter. Es geht also nicht um dieses konkrete Modell.
Aber ich meine, wohlhabende Menschen kaufen ja gerne Sachen, die teurer sind, die andere Normalverdiener sich nicht leisten können, ob das nun eine S-Klasse ist oder ein Tesla. Aber diese Sachen sind doch auch sehr nachhaltig. Ja? Gerade wenn wir mal bei der S-Klasse bleiben, Mercedes baut ja extrem langlebige Autos, die viele hunderttausend Kilometer gefahren werden, bevor sie auf den Schrottplatz kommen. Und wenn so ein Auto dann am Ende seines Lebens 5, 6, manchmal 10 Besitzer gehabt hat, dann hat doch auch die S-Klasse bei all ihren Fahrern den Konsum anderer Produkte, sprich neuer Fahrzeuge, ersetzt. Was kann nachhaltiger sein?
Ja, das ist ja jetzt eine Betrachtung des einzelnen Produkts und einer Lifecycle-Analyse. Ja? Also wie von Anfang an der Produktion bis zum Ende, wie da die CO2-Bilanz oder die Ressourcen-Energiebilanz aussieht. Die Frage war ja, soll ich jetzt als wohlhabender Mensch meine gesellschaftliche Verantwortung darin zum Ausdruck bringen, dass ich möglichst viel davon kaufe? Und da kann man eigentlich sagen, es gibt ganz interessante Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen zum Beispiel Energieverbrauch und Einkommen. Ja, wenn Sie Haushaltseinkommen betrachten, da ist ein linearer Zusammenhang. Je höher das Haushaltseinkommen, desto höher ist der Energieverbrauch und damit auch der CO2-Verbrauch. Wenn Sie jetzt noch Mobilität dazu rechnen, also wie viel ich mit dem Auto rumfahre und vor allem fliege, ja, dann ist der Zusammenhang exponentiell. Ich betrachte das Ganze ja vor dem Hintergrund der Klimaproblematik. Ich beschäftige mich in meiner Forschung sehr intensiv mit der Frage, wie kann man das überhaupt in den nächsten ganz wenigen Jahrzehnten erreichen, dass wir die Pariser Klimaziele hinbekommen. Und da brauchen wir einen riesigen Strukturwandel. Und das kann eben eigentlich nicht darauf hinauslaufen, dass ganz viele zusätzliche im Vergleich vielleicht nachhaltigere Produkte noch erzeugt und konsumiert werden, sondern dann müssen wir auf ein anderes System kommen.
Ich frage mich halt nur, welchen Beitrag leisten denn da die relativ wenigen wirklich wohlhabenden, reichen Menschen, die wir in Deutschland haben, wenn man die vergleicht mit der großen Masse der Leute, die meinetwegen ihre Klamotten bei Primark einkaufen, von denen wir wissen, das ist nicht wirklich gut, das zu machen, die sich gebrauchte Autos leisten können, nur die aber eine ganz schlechte CO2-Bilanz haben. Und das ist aber die große Masse. Da ist doch deren ökologischer Fußabdruck zusammengenommen weitaus größer als der von den paar Reichen, die sich so ein Luxusauto kaufen können, oder nicht?
Also ich würde die Frage so ein bisschen ausweiten auf Wohlhabende in unserer Gesellschaft. Das sind ja nicht nur ein paar wenige Reiche. Wir haben ja immer noch eine sehr große wohlhabende Schicht in der Bevölkerung. Da würde ich mich selbst als ganz gut verdienende Professorin ja durchaus dazu zählen. Und da geht es eben darum, andere Lebensstile eventuell auch auszuprobieren, weil man ja in einer privilegierten Situation ist. Also ich zum Beispiel wohne sehr zentral in Hamburg. Alles ist mit Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ich bin in der Postfamilienphase, muss also keine kleinen Kinder herumfahren. Also darin sehe ich eigentlich eine Verantwortung für, und ich sage jetzt mal nicht reiche Leute, sondern relativ privilegierte Personen, wenn die diese Möglichkeit haben und dann trotzdem sehr viel in Konsum, in Luxuskonsum investieren, sehe ich das eigentlich als verfehlt an.
Sagt Anita Engels, sie ist Professorin für Umweltsoziologie an der Universität Hamburg. Frau Engels, danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
WDR 5